Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hagmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Nochmal mit der wahnsinnig gut aussehenden und schlauen Diandra Donecker. Wer jetzt denkt, hä, was ist das denn? Ja, musst du die andere Folge hören, dann weißt du, warum ich das gesagt habe. Ich muss am Anfang direkt einsteigen. Ich habe das letzte Mal tatsächlich, obwohl ich es immer sage, ich würde es nicht tun, ich habe beim letzten Mal geschnitten. Ich habe mich selber zum ersten Mal aus einer Folge rausgeschnitten. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Und zwar haben wir ganz am Anfang, als ich deine Vita vorgelesen habe, und du hast am British Museum in London ja gearbeitet und danach habe ich gesagt, und am Metropolitan Museum. Und da ich das abgelesen habe und einfach nicht hintergeschrieben habe, dass es natürlich Metropolitan Museum New York ist, war ich so kurz überrascht, in welchem Metropolitan habe ich quasi, also es gibt ja nur eins. Das war schon mal ein bisschen Panne. Und dann habe ich das aber nachher versucht, das weiß natürlich keiner, das sage ich jetzt, dass diese Situation zu retten, indem ich dann gesagt habe, ja, es hätte ja auch eins da in Saudi-Arabien sein können, da unten, wo gerade, wo die Museen, was natürlich auch totaler Humbug ist, weil was ich meinte, ist der Louvre in Abu Dhabi quasi. Also die haben in den Louvre nachgebaut. Diese Situation, dass, also als ich das nachher gehört habe, dachte ich, okay, es dürfte niemandem wehtun, wenn ich das wegschneide, weil da komme ich ganz schlecht bei weg und das ist auch totaler Humbug, den ich da erzähle. Das heißt, ja, ich habe letztes Mal etwas geschnitten. Ich habe letztes Mal mich selber rausgeschnitten. Aber jetzt ist es raus, quasi, im doppelten Sinne.
Wahnsinn, ist mir gar nicht aufgefallen und im Sprechen fand ich es auch, ist mir auch nicht aufgefallen, aber da ich ja auch da und dort sage, oh, wenn ich das so und so sage, das klang jetzt vielleicht doch bescheuert, finde ich das sehr sympathisch, dass du das zur Intro dieser zweiten Folge miteinander machst. Ja, wie schön.
Weil das so ein bisschen dazugehört, weil ich dachte, nee, also einerseits sage ich mal, ich schneide nicht und dann bringe ich so einen richtig dämlichen Fauxpas und schneide das dann hinterher raus. Da dachte ich, wenigstens kann ich es erklären, warum das passiert ist. Also weil ich einfach abgelesen habe und natürlich hinter Metropolitan Museum nicht New York geschrieben habe. Und dann beim Ablesen dachte, ja, aber wo denn? Total bescheuert. Egal, wir fangen mal an. Geht's dir gut?
Mir geht's hervorragend. Also ich habe mit dir und dank dir festgestellt, dass ich diese Mikrofonsituation ganz toll finde, wenn sie mir dann gelingt. Und freue mich wahnsinnig, dass wir uns zum zweiten Mal sprechen. Das macht sehr viel Spaß. Also dritte, vierte Folge haben wir ja schon nach dem ersten Mal gesagt. Wer weiß?
Wir nein, gucken Scherz, mal, was aber passiert. Ich habe noch mehr Sachen, wo wir reden können. Ich entwickle einfach noch ein extra Format dafür.
Glauben, zweifeln.
Ja, wir sammeln jetzt Themen. Bitte, wir sind auch dankbar für Einsendungen zu Themengebieten.
Obacht.
Nein, ja. Das heißt ja nicht, dass wir, das kann ja alles kommen.
Stimmt.
Wir haben letztes Mal ja so ein bisschen in der ersten Folge, wenn man das jetzt so nennen kann, bisschen Werdegang besprochen, deine Position bei Griesebach, bei dem Auktionshaus Griesebach. Und man muss tatsächlich sagen, dass seit unserem letzten Gespräch doch ziemlich viel passiert ist auf dem Kunstmarkt allgemein. Einmal diese extreme Explosion über diese NFTs, die gleichzeitig stattgefunden hat. Dann gab es auch einen kurzen Artikel über dich und deine Arbeit in der FAZ.
Stimmt.
Wenn ich mich recht erinnere, das ist auch passiert. Und wir haben dann relativ schnell abbrechen müssen, das letzte Gespräch. Und da fingen wir gerade an, darüber zu sprechen, was man denn so zu Hause hängen hat an den Wänden und wie skurril das ist, was man sich da aussucht. Ich wollte aber eigentlich eher damit einsteigen jetzt, wie sich bei euch das gerade entwickelt. Also als wir das letzte Mal gesprochen haben, das war noch vor dem Jahreswechsel. Und ja, verrückt,
Wahnsinn.
Das ist lange her. Und geht es bei euch alles normal weiter gerade? Oder wie macht ihr weiter?
Also erstmal finde ich es schön, dass ich im Rahmen dieser NFT-Kunst in einem Atemzug genannt werde, weil das ja gerade so das Heißeste und für mich auch irgendwie Verrückteste ist, mit dem ich mich auch erstmal beschäftigen muss, um es ansatzweise zu verstehen. Also nicht das Wie, sondern warum hat das so einen Hype? Okay. Also bei uns hat sich irgendwie natürlich sehr viel auch verändert. Das ist aber, glaube ich, eher der Bereich so des Miteinanders im Team, das Lebensgefühls so in diesem ganzen Arbeiten, weil die Abläufe, die halten wir eigentlich sehr genau ein. Denn und auch so, was für Dinge notwendig sind, an denen man arbeitet oder die man abwickelt. Wir bereiten uns jetzt ja gerade auf die nächsten Live-Auktionen vor, mit der großen Hoffnung, dass die auch wie im letzten Jahr der Pandemie auch live stattfinden können. Die sind ab 9. Juni bis 11. Juni mit Fotografie, mit 19. Jahrhundert klassischer, moderne und zeitgenössischer Kunst. Und da beginnt eigentlich jetzt ab Mitte April die Zeit der ganzen Katalogproduktion. Das heißt, unsere Akquisezeit, die knapp eben Januar bis jetzt läuft, neigt sich langsam dem Ende. Und jetzt geht's darum, wie bildet man die Arbeiten ab? Welche Autoren kontaktieren wir, um darüber zu schreiben? Das macht ja einen Großteil auch unserer Kataloge und diesem Renommee aus, dass wir immer externe Schreiber auch bemühen, die manchmal die Koryphäe sind oder eben auch in Anführungszeichen random aus einem anderen Bereich und assoziativ schreiben. Und diese ganzen Deadlines bilden für uns auch ein tolles Gerüst und sind irgendwo so sinnstiftend, weil man ja manchmal in diesem unendlichen 2020/21 verschluckten, komischen, verdrehten Jahrgefühl dann doch sehr froh ist, wenn man weiß, okay, es ist heute Montag, heute passiert das und die Schritte, die man so auch kennt aus vergangenen Jahren. Insofern nein, also wir haben das Glück, dass wir uns mit viel Platz alle trotzdem am Arbeitsplatz befinden können, natürlich irgendwie Homeoffice, wenn es geht, etc. Aber wir sind in unserem Korsett. Und hinzu kommt eben eigentlich noch als Neues und weiterentwickelt immer wieder diese Online-Auktion, die die eigenen Abläufe hat und denen folgt. Und insofern würde ich sagen, sind wir eigentlich alle sehr dankbar, dass wir das so machen können, wie es gelernt ist, auch in diesem Jahr.
Okay.
Natürlich gibt es 1000 Bereiche, verzeih, in denen man so denkt, OMG, weil man kann die Kunden nicht so besuchen, wie man das sonst macht. Man ist irgendwie ausgerüstet mit Schnelltests. Man hat auch nicht mehr diesen Smalltalk-Aufschlag. Na, wie finden Sie denn Corona wie im Frühjahr? Sondern eigentlich schon eine ganz deutliche Erschöpfung und Müdigkeit. Und jeder mit seinen privaten Situationen merkt man auch belastet und strapaziert und so. Also da das ist schon eine andere Situation auch im Arbeiten, aber jetzt ja. Für Griesebach intern.
Okay. Ja, wir können natürlich mal vorsichtig bei dieser Idee NFT einsteigen. Da geht es mir aber eher um eine andere Frage, weil diese NFTs funktionieren ja deshalb so gut, weil es eine Möglichkeit ist, digitale Kunst zu verkaufen, die quasi theoretisch fälschungssicher ist. Also da wird eine Kopie von etwas verkauft und dann quasi verifiziert, wenn man das jetzt ganz vereinfacht. Und ich hatte für unser letztes Gespräch auch noch so eine Frage im Hinterkopf, wie existieren im Analogen bei euch, besonders in der Fotografie, weil wir reden ja am ehesten über Fotografie, wie existieren bei euch Sicherheiten gegenüber Fälschungen? Existiert das bei euch? Habt ihr da, denkt ihr über sowas nach, dass ihr auch einer Fälschung aufsitzen könntet?
Ja, also das Thema Fälschung genauso wie Provenienz ist sozusagen in jeder Abteilung von größter Wichtigkeit und wird auch geprüft und ernst genommen. Jetzt muss man natürlich sagen, im Feld der Fotografie ist mit Fälschung nicht ganz so viel los, weil die Fotografie hat ja doch, sage ich mal, meistens einen Wert, der sich jetzt für den Fälscher nicht so lohnt, wie vielleicht bei einem Gemälde. Und das andere ist, dass die Fotografie ja in einer Zeit irgendwie sich entwickelt hat, in der man auch schon sehr stark irgendwie mit Dokumentation in Büchern, Ausstellungen und so weiter arbeitete. Das heißt, die Arbeiten, für die es sich lohnen würde, die zu fälschen, sind A, dokumentiert und B, überprüfen wir das natürlich auch. Also ich weiß gerade nicht genau, ich meine, ich hätte das letzte Mal auch gesagt, jede Arbeit, die bei uns in der Fotografie ankommt, ist ja immer auch, hat ja immer eine Überprüfung. Also sagen wir mal, es kommt ein Cartier-Bresson aus dem Jahr 1934 als Motiv, dann legen wir das unter unsere UV-Lampe. Und wenn das Papier dunkel ist, dann ist es eben wahrscheinlich ein Vintage. Und wenn es strahlt, wissen wir, aha, das ist nach den 50ern. Und dann kann man sofort sehen, ach so, diese Zeit in Mexiko ist ja sehr gut dokumentiert. Er hat auch ein Buch publiziert im Jahr sowieso. Und dann macht das plötzlich alles Sinn, weil das ist dann eine Aufnahme aus den 60ern, 70ern, passt zu diesem Buch und so weiter und so fort. Und dann hat man ja auch oft auf Fotos irgendwie doch einen Stempel, der einen Hinweis gibt oder eine Handschrift. Wenn jetzt ein komplett, rückseitig nacktes Foto bei uns ankommt und jemand drängt darauf, es ist Man Ray oder sowas, dann müssen wir das natürlich überprüfen mit Literatur und Abbildung. Dann gibt es natürlich auch noch Experten, die man kontaktiert. Aber so eine Situation hatten wir noch nie. Also es ist noch nie eine gefälschte Fotografie angeboten worden. Es ist dann eigentlich eher immer dieses Ringen in Richtung Datierung. Weil man bei allem, was nun mal in den 70ern erst entstanden ist, hilft die UV-Lampe dann auch nicht so viel weiter. Und dann muss man einfach sich, je nachdem, wie gut jemand publiziert ist, sehr dahinter klemmen. Das machen dann auch meine beiden Kollegen, die dann einfach durch viel Zeit in Bibliotheken herausfinden, dass es eben nur dann und dann entstanden sein kann. Aber Fälschung im Bereich Foto hat man so nicht. Natürlich haben wir auch Provenienzfragen. Es gibt ja auch viele Fotografien, die gesammelt wurden, zum Beispiel hier in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg und vor 1933. Und da gibt es auch das Thema der Restitution, aber in einem sehr, sage ich mal, kleinen Rahmen, weil Fotografie nie so bezeichnet wurde in den privaten Sammlungen und archiviert wurde, wie es mit Gemälden war. Und deswegen ist bei Foto, ähnlich wie bei Möbeln und bei Silber, eigentlich eine Dokumentation für eine Wiedergutmachung und auch Zurückführung zu den Familien kaum möglich. Aber das ist dann, sagen wir mal, schon eher etwas, was einmal da und dort, aber nicht mal einmal in der Saison begegnet, als das Thema der Fälschung.
Okay. Das heißt, bei Fotografien ist es jetzt auch rein technisch schwierig zu fälschen, würdest du sagen? Also, wie würde eine Fälschung aussehen? Ich stelle mir das ja, also da würde man ja jetzt nicht sagen, so, ich habe jetzt hier ganz plötzlich ein, man kann das ja eigentlich gar nicht fälschen. Das ist witzig, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie soll man denn eine bekannte Fotografie fälschen?
Ja, also ich muss sagen, ist interessant. Ich habe das mich noch nie gefragt, muss ich zugeben. Ich würde sagen, nehmen wir jetzt mal an, also alte Fotografien zu fälschen ist, glaube ich, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal auch mit Bitte um Korrektur, wenn das falsch ist, aber das würde ich sagen, ist eher fast, ist sicherlich nicht unmöglich, aber ist sehr, sehr schwer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme irgendwie eine Thomas Struth-Abbildung aus dem Internet in allerhöchster Auflösung und finde heraus, welches Papier er nutzt und drucke das. Aber auch dann würde man wieder da crashen, dass nun mal die Arbeiten alle dokumentiert sind und auch in einer Auflage. Deswegen ist ja auch dieses saubere Arbeiten in der zeitgenössischen Fotografie mit Größen und Editionen so wichtig. Also nicht nur wegen des, um der Fälschung vorzugreifen, sondern natürlich auch im Sinne der Ernsthaftigkeit für Sammler und Käufer und den Markt, dass man weiß, es gab jetzt aber nicht das so und so vielte Paradise, sowieso Motiv, das kann dann einfach nicht sein. Also ich würde sagen, nicht unmöglich, aber schwierig, kann ich mich schwer reindenken.
Interessant. Also ich habe gerade bei den Struth-Arbeiten, okay, da wäre es tatsächlich sogar rein technisch noch möglich. Aber wie würde man denn, wir haben ja letztes Mal auch, hattest du auch Heinrich Kühn erwähnt zum Beispiel, wie würde man denn Heinrich Kühn fälschen? Das ist ja, also da kann man ja nicht einfach, wie jetzt in der Malerei sagen, okay, ich suche jetzt die richtigen Farben, die richtigen Pigmente, eine alte Leinwand, also so Beltracchi-mäßig, sondern das geht ja gar nicht.
Ja,
also theoretisch ist ja ein Traum eigentlich, ist fälschungssicher.
Ja, ich finde es wirklich, werde vieles wahrscheinlich aus dem Gespräch mit dir wieder mitnehmen, dies auch. Und ich müsste mal dazu eine unserer Restauratoren fragen, denn die arbeiten natürlich auch mit den ganzen, wenn wir jetzt über Albumin und irgendwie diese sage ich mal, Texturen von Ei oder Farbe und so weiter sprechen, die müssen ja das natürlich auch werden das wissen, wie das geht, aber ich wüsste jetzt nicht, also da sozusagen muss ich jetzt mein Fragezeichen reinhalten. Ich würde auch sagen, es ist eher sehr, sehr schwierig, denn es fängt ja auch schon mit den Papieren an. Also wenn wir jetzt über frühes 19. Jahrhundert reden, klar kann man jetzt so Beltracchi-Style-mäßig sagen, ich habe auf einem Flohmarkt das Papier gefunden und zur Seite gelegt und dann bearbeitet. Aber meine Herren, also ich meine, dann macht man diesen Riesenakt und hat am Ende irgendwie 5.000 Euro. Das ist ja die Frage, gut, das kann es für manche wert sein. Aber ich weiß nicht, ob der Aufwand dieses ganzen sozusagen Prozesses in der Fotografie und wir gucken ja auch alle Arbeiten unter Mikroskopen an, da kommt Mikroskop an, das heißt, dass man sieht ja wirklich jedes Müh, jedes Pinselhaar, I doubt it, um Magnus Resch zu zitieren.
Ja, okay. Es ist ja nicht nur, wenn wir da jetzt mal kurz bei bleiben, weil ich den Gedanken auch interessant finde, wie man Fotografie fälschen könnte. Wenn wir jetzt bei dem konkreten Beispiel Heinrich Kühn bleiben würden, das würde ja nicht nur bedeuten, dass man das Material fälschen muss, du müsstest ja auch alles, was abgebildet ist, fälschen. Das heißt, du kannst dir ja nicht bei der Malerei, das ist, du kannst es halt malen. Du kannst malen, was du möchtest, aber die Fotografie hängt nun mal irgendwie an dem, was stattgefunden hat. Also auf irgendeine Art und Weise. Das heißt, man müsste den gleichen Ort finden, man müsste die gleiche Tageszeit raussuchen, man müsste die gleichen Personen, wenn es jetzt um seine, das war ja glaube ich das Kindermädchen und also das Kindermädchen fälschen bei Heinrich Kühn sogar wahrscheinlich noch einfacher als bei anderen, weil man sie nicht genau direkt erkennt. Aber also der Aufwand wäre tatsächlich, um einen Heinrich Kühn zu fälschen, schon Wahnsinn.
So. Ja, also sagen wir mal, du musst ja irgendwie, wenn man jetzt darüber nachdenkt, einmal natürlich müsste man die Personengruppe irgendwie finden. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass du das fotografische Bild als Original, sag ich mal, Glasnegativ oder sowas hast und dann abziehst oder druckst. Und dazu brauchst natürlich in diesem ganzen, sage ich mal, 19. Jahrhundert-Kontext hast du ja auch irgendwelche Fischleim und also bestimmte Materialien und auch verschiedene Träger, die eben, was ich meinte, mit Papier, Trägermittel, die dann auch wieder alles offenbaren. Also ich glaube, und diese ganzen Glas-Negative sind ja auch nicht jetzt irgendwie so hoch, ich hab's mal da gefunden. Also irgendwie, ich stelle es mir echt schwer vor.
Ich probiere das gerade im Kopf also durchzuspielen. Wie würde ich da rangehen? Also wen würde man sich aussuchen, wenn man ihn fälschen wollen würde? Und es scheitert ja tatsächlich dann an dem Punkt, den du auch eben genannt hast, dadurch, dass die Künstler, Künstlerinnen, die man verkaufen könnte für viel Geld, da ist alles so gut dokumentiert, dass es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, irgendwo zu einem Auktionshaus zu gehen und zu sagen, Leute, ich habe hier ein Original, keine Ahnung, jetzt im letzten Gespräch, Louis Balls meinetwegen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also nee. Wahnsinn, hat noch niemand. Wir sind die Ersten, behaupte ich jetzt vorsichtig, die darüber sprechen, dass Fotografie fälschungssicher ist. Also nahezu.
Ich finde, das stellen wir jetzt mal so genau mit diesem wahrscheinlich nahezu in den Raum. Und falls du dazu Zuschriften erhältst, würde ich die echt, finde ich das sehr spannend. Also ich würde sagen, alleine aufgrund A, Dokumentation, B, eben Verfahren, also das sind ja alles auch Edeldruckverfahren, die irgendwie auch nicht so einfach wiederherzustellen sind und dann auch bei, wie gesagt, zeitgenössischer Fotografie, dann ist das wieder belegt in der Literatur. Ich würde es echt bezweifeln.
Ja, also für alles andere, was ein bisschen, was jetzt keine Edeldruckverfahren sind, wie jetzt zum Beispiel bei Kühn, dann wären das ja jetzt anschließend an das letzte Gespräch sowas wie Sander oder so. Siehst, man müsste ja die Originalnegative haben und sie auf dem Originalpapier abziehen. Das wäre wahrscheinlich der einfachste Weg. Und sagen, oh, ich habe da eine Box auf meinem Dachboden gefunden. Da waren ganz viele August-Sander-Bilder drin.
Und dann so in Tee legen und genau. Alt machen und ja. Sowas. Ja.
Ganz genau, das wäre wahrscheinlich die naheliegendste Lösung. Also das ist, soll kein Aufruf zum Fälschen sein hier, aber
ja,
ich,
genau.
Das soll es nicht sein, aber ich wäre trotzdem beeindruckt, wenn es jemand macht, muss man dazu auch sagen. Ich war
aber
von Beltracchi beeindruckt.
Ja, obwohl ich wirklich sagen muss, da kriege ich sozusagen, stellen sich mir schon die Haare hoch, weil ich finde auch, ich habe einen gewissen, also jeder hat ja, glaube ich, ein persönliches Erstaunen und vielleicht auch eine Form von Respekt vor einem technischen Können und auch Kopieren. Aber die Art, sich wie ein Pfau in die Sonne zu stellen und quasi nun mal die Straftat, die es ist, darüber hinweg laufen zu lassen, das fand ich degutant.
Ja, das sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich war nicht
nein,
von der Straftat
aber,
beeindruckt. Ne? Also ich
ja,
war davon
nein,
beeindruckt.
Nein, I know.
Ja, es erklärt sich von selbst.
Aber,
es gibt, ja.
Entschuldige, um da kurz rein zu crashen, kannst es auch verschneiden. Mir fällt gerade ein, wir hatten, weil du sagtest Sander und so, wir hatten ein Foto in einer Auktion, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ich meine, es war 2019 und es war die Aufnahme einer Nonne von einem bestimmten Kloster im August Sander und die kam zu uns und wir konnten die eben nicht zuordnen in der Literatur. Es war auf jeden Fall ein Foto aus der Zeit, also ein Vintage. Dazu kamen dann auch noch verschiedene Tagebucheinträge von dieser Nonne, die darüber auch berichtet hatte, dass der Fotograf da war und so weiter. Und in dem Fall stand jetzt gar nicht für uns in Frage, dass das ein echter Sander ist. Aber das Interessante war, dass wir einfach im Zuge unserer ganz normalen Arbeit mit jedem Werk, das uns erreicht, überprüft haben, ob wie die Verbindung der einliefernden Person zu der Nonne ist und ob das einfach auch schlüssig ist. Also das heißt, auch da gibt's so viele Sachen, die man auch wieder abklopfen muss. Und ich glaube, alle sind wir Menschen und man geht auch mal irgendwas auf den Leim. Aber es ist durch viele verschiedene Punkte, die wir einfach alltäglich prüfen, abklopfen und wirklich jeden kleinen Stein hochheben, sehr, sehr schwierig. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich immer schade finde, dass das so ein bisschen vergessen wird, wenn man in Auktion oder auf Auktion kauft. Dann ist das auch immer eine total tolle Prüfungsarbeit, die einfach die Abteilung machen. Und man kann als Käufer wirklich sagen, das ist das transparenteste Ergebnis eines gewissen Forschungsstandes zu dem Werk mit allen möglichen Infos. Also meine Kollegen gehen dann, weiß ich nicht, die Dame, jedes Heft durch aus den 20er Jahren und 10er Jahren, wenn das nötig ist. Das macht man ja als Privatperson nicht und deswegen ist es eigentlich sozusagen, was so Dienstleistung und Service angeht, wirklich auch etwas, wo man A, viel lernen kann, aber B, auch was irgendwie in dem Preis ja auch noch steckt. Das.
Ja.
Das war die Folge über Fälschung in der Fotografie.
Ja, genau. Auf Wiedersehen. Nein, gar nicht. Ich hatte natürlich diesen kurzen FAZ-Artikel gelesen. Wir drehen jetzt ein bisschen das Thema. Und da der endet ein wenig damit, dass du quasi zitiert wirst, dass du auch für eine Frauenquote wärst innerhalb der Fotografie im weitesten Sinne in der Kunst. Liege ich damit richtig oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, also dieser letzte Absatz des Artikels ist so ein bisschen außerhalb des Kontextes. Ich habe mit Kevin Hanschke von der FAZ, den ich sehr schätze, wirklich sehr lange gesprochen und im Zuge des Gesprächs ging es auch um Frauen in der Arbeitswelt und dann natürlich im Speziellen in der Kunst und auch in der Fotografie, aber so grundsätzlich. Und das wurde dann da noch reingebaut in dieses Porträt, über das ich mich sehr freue. Aber in der Tat ist es so, dass ich immer dachte, ach nee, ich will eigentlich keine Frauenquote und ich will auch nicht als Quote da unbedingt rein. Jetzt ist mein Weg sowieso ein anderer und Griesebach ist so weiblich. Ich würde eher sagen, hey, gibt's da noch jemanden auf der männlichen Seite, der auch Lust hat, dazu zu stoßen? Aber es ist nun mal wirklich so, so, dass in den ganzen, in dem größeren Kontext außerhalb Griesebachs ist es tatsächlich so, dass doch da und da Männer eher Männer wählen und Frauen das nicht so leicht haben. Und das sieht ja vielleicht auch jeder von uns im Freundeskreis und in manchen Berufsgruppen mehr und weniger. Und ja, deswegen bin ich auf jeden Fall mittlerweile so, dass ich denke, doch, das tut gut, so lange machen, bis man es nicht mehr braucht. Aber es hilft vielen Unternehmen und Firmen, sich da so ein bisschen überhaupt mal damit auseinanderzusetzen. Warum nehme ich jetzt ihn und nicht sie? Und das Ganze kann man ja noch weiter auffächern in Richtung von sozusagen Geschlecht zu Hautfarbe zu allem Möglichen. Was haben wir für Vorurteile und Raster im Kopf, wenn wir Bewerber sprechen?
Ja. Ja, ich komme da auch, das hat so ein, als ich das gelesen habe, das war zeitgleich, man muss dazu sagen, ich habe gerade in der aktuellen Profifoto an so einer Umfrage teilgenommen, die sich genau darum dreht, also Frauen in der Fotografie, mit ein paar Fragen, und da habe ich dann Antworten zugeschrieben, und das hat auch dazu geführt, dass ich mich sehr, sehr intensiv, also gedanklich vor allem, damit beschäftigt habe, Frauen in der Fotografie, wenn man das als Satz jetzt mal so stehen lässt, das ist ein bisschen sehr allgemein gehalten, wieso ist meine Wahrnehmung wahrscheinlich so neben dem, wie es vielleicht ist? Weil meine Wahrnehmung ist, dass ich sehe in der Fotografie, wenn man das so allgemein nimmt, wenn man diese ganze Branche als in der Fotografie, was auch immer das dann am Ende bedeutet, sehe ich viel mehr Frauen. Ich sehe das so. Das ist wahrscheinlich der Blick ist garantiert nicht richtig. Deshalb hatte ich jetzt auch auf Instagram so eine kleine Umfrage gestartet, ob es dazu nicht vielleicht mal, ob man da nicht mal so eine kleine Gesprächsrunde zu machen kann. Ich sehe halt tatsächlich mehr Frauen in der Fotografie, als sie tatsächlich da sind. Das kann mit meiner Blase zu tun haben, mit der Fotoblase, in der ich mich bewege. Das hat mit den Leuten zu tun, mit denen ich spreche. Ich habe das Gefühl, ich rede immer nur mit Frauen. Und jetzt gar nicht so sehr, weil ich das explizit aussuche. Also ich sage jetzt nicht, ich muss jetzt mit einer Frau sprechen, sondern das passiert. Und erst als ich diese Umfrage bekommen habe, dachte ich, ja krass, also wenn ich das jetzt so auf mich zurückführe, ich habe einen ganz anderen Eindruck dazu als das, wie es wahrscheinlich ist, weil ich kann das nicht verifizieren. Und wie siehst du das? Hast du wirklich auch das Gefühl, dass innerhalb der Fotografie, also der Teil, den du siehst, Frauen in der Minderheit sind, obwohl Minderheit ein blödes Wort ist, also Frauen unterrepräsentiert sind?
Also ich würde eigentlich sagen, ich hätte eher den Eindruck, dass es mehr oder doch in meiner Wahrnehmung mehr männliche Fotografen gibt als weibliche. Und das auch in verschiedenen irgendwie Zeiten. Also ich würde schon sagen, es gibt dieses sozusagen erste sichtbare Auftauchen in diesem ganzen Umfeld der 20er Jahre. Und in, das stimmt jetzt vielleicht so grob nicht, aber ich sag mal dann so Richtung 50er bricht es wieder mehr zusammen, um sich dann wieder Richtung 60er, 70er aufzutürmen. Und heute ist es vielleicht pari pari. Mir liegen da jetzt auch keine Zahlen vor, aber ich habe interessanterweise eher nicht das Gefühl, dass es so viele Frauen sind. Jetzt bin ich natürlich auch noch mal vielleicht in meinem Blick sehr eng, weil ich sehe einfach, wie viele Männer habe ich in meinem Katalog. Und das sind einfach sehr viele männliche Positionen, die sich dann auch fotohistorisch oder marktmäßig durchgesetzt haben. Und hätte eine andere Empfindung als du tatsächlich.
Okay. Ja, mir geht's auch weniger darum, um diese Empfindung, weil ich glaube, wir sind erwachsen genug, um zu wissen, dass das halt auch nur eine Empfindung ist. Mir geht's eher darum, woher kommt das? Also, du sagst ja selber, der Grund dafür kann sein, dass in deinem Katalog eben so viele Männer vertreten sind, was auch damit mit der Zeit zu tun hat, aus der ihr heraus verkauft. Also, ihr verkauft aus einer bestimmten Zeit heraus. Das heißt, keine ganz aktuellen Künstler. Dementsprechend ist die Zeit, aus der heraus ihr verkauft, war sowieso gesellschaftlich gesehen so, dass Frauen nicht so verbreitet gearbeitet haben wie Männer, wenn man das so vorsichtig andeuten kann. Das wäre so ein Grund dafür. Und meine Hoffnung ist es ja, das ist ja nur die Hoffnung, weil das jetzt ein Blick in die Zukunft wäre, dass mein Gefühl mir sagt, es ändert sich langsam und auch eben genau solche Gespräche, auch sowas wie jetzt in diesem Moment oder wenn es nur irgendeine komische Story auf Instagram ist oder so, dass man so lange darauf hinweist, dass es ein Ungleichgewicht gibt, bis irgendwann sich einstellt, dass es gibt da gar kein Ungleichgewicht mehr im besten Falle, sondern irgendwie
also ich glaube,
sind alle gleichberechtigt.
Entschuldige, ja, also, Entschuldigung, hab dich unterbrochen.
Ich war quasi fertig. Ich kann ja immer weiterreden, weil ich
jetzt
war
leider keine Zahlen so dazu im Kopf. Das wäre natürlich spannend, wenn man sagen würde, wie viele sind eigentlich in dem Beruf männlich, weiblich heute und vielleicht auch im Rückblick. Aber ich glaube, im Prinzip ist ja zumindest die Zeit heute und auch seit sicherlich mehr als 20, 30 Jahren eine Zeit, in der Frauen durchaus selbstbewusst und eigenständig zur Kamera greifen können und den Beruf ausüben im künstlerischen oder auch nicht künstlerischen Bereich. Historisch in dem Rückblick kann man es natürlich einfach anhand der Lebensgeschichte von Frauen und feministischen oder eben auch frauenfeindlichen Systemen betrachten. Die Frau, die selbstständig arbeitet und ein Studio besitzt, ist nun mal im 19. Jahrhundert bis auf, wie wir wissen, weiß ich nicht, Käsebier oder so, die aber auch ihre Kinder am Esstisch fotografiert hat, was ich nicht abwertend meine, sondern im Schutzraum des häuslichen, privaten Umfeldes, ist das einfach ein Weg, den man sicherlich in den Weg der Frau in den Jahrhunderten einordnen kann. Und selbst das hatten wir auch letztes Mal kurz angerissen, diese neue Frau war ja auch nicht ganz Berlin und gar nicht ganz Deutschland, sondern eben wenige Mutige, die sich durchgesetzt haben. Und ich denke, da muss man ganz nah auch an diese Daten gehen, von wann durften Frauen wählen, wann hatten Frauen eigene Konten, wann durfte ich überhaupt einen Job anfangen, ohne dass mein Mann zu Hause sagt, ich glaube, du spinnst, du kommst sofort nach Hause. Also insofern ist die Fotografie auch gerade in ihrer Entwicklung als oder in ihrem technischen Medium fest verortet in der Moderne, das Medium, um zu zeigen, auch was Frauen geschafft haben, weil sie eben heute vielleicht wunderbarerweise in deiner Wahrnehmung total da sind und auch mehr und mehr natürlich dann in Auktionen vorkommen und Galeristen und Galeristinnen sich entscheiden, die auszustellen. Aber ich glaube, man kann das sehr gut verknüpfen an diesen historischen Wegen und Wandlungen und Herausforderungen von Frauen im Beruf. Denn am Ende ist ja Künstler und Beruf kein Gegensatz, sondern irgendwie auch eins und Frauen eben leider lange kein Teil davon.
Genau, genau. Ja, das meinte ich damit, dass das so ein bisschen auch mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung einfach Hand in Hand geht. Aber weil du gerade sagtest, ich will das Thema jetzt gar nicht zu weit ausbreiten, das ist glücklicherweise in meiner Blase, ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob das so gut ist, dass ich das in meiner Blase so sehe, weil das so ein bisschen den Blick trübt, wenn man glaubt, ja, hey, wovon redet ihr denn? Eigentlich ist das doch alles gar nicht so schlimm. Und dabei ist es das ja eigentlich, also für viele ist es auf jeden Fall, da fühlen sich sehr viele Frauen zu Recht zurückgesetzt, auch was das Gender Pay Gap oder solche Sachen angeht. Ich finde es, für mich interessiert das halt gerade tatsächlich akut, so, weil ich eben genau aus dem Grund.
Hat es einen Auslöser?
Man bekommt es halt immer mehr mit. Das ist vielleicht auch der Grund, dass wenn man so ein bisschen umtriebig ist online und sich viele Sachen anguckt, dann ist das immer mal wieder überall Thema, auch Mütter in der Kunst und so. Das ist ja auch gerade ein Thema. Und in mir hat es im besten Falle das ausgelöst, was es auslösen soll, wenn es immer wieder überall auftaucht, nämlich, dass man noch konkret darüber nachdenkt, okay, wie ist denn meine Position dazu? Ich schaue da als Mann drauf. So, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, unterrepräsentiert zu sein oder schlechter bezahlt zu werden oder so. Gut, ich werde sowieso nicht bezahlt. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Deshalb, einen direkten Auslöser gibt es nicht. Es war eher eine Entwicklung, die jetzt eben darin gipfelte, dass es zu dieser Umfrage kam und ich dann gesagt habe, ja, da mache ich mit, da mache ich mir mal Gedanken zu und habe dann da ein paar Antworten zugeschrieben. Mhm. Und das war für mich aber nach diesen Antworten nicht beendet, sondern es hat eher dazu geführt, dass ich mich noch mehr Gedanken darüber gemacht habe. um dann auch mal zu reflektieren, mit wem spreche ich da eigentlich immer überhaupt? Wie sieht das denn aus? Und ich habe es jetzt nicht gezählt, weil so viele Podcast-Folgen habe ich jetzt auch nicht, dass ich da eine große Statistik raushauen könnte. Aber es sind eine Menge Frauen. Ich mache ja dann auch ab und zu diese Instagram-Kurzinterviews, sind auch zum Großteil Frauen, die ich aber eben nicht ausgewählt habe, interessanterweise, weil ich darüber nachgedacht habe, ich muss Frauen auswählen, sondern weil das einfach so passiert ist. Und deshalb meine ich, dass ich mir vorher dieser Situation nicht bewusst war. Na, vielleicht vielleicht ist es gar nicht so gut, dass ich da jetzt so drüber nachdenke, weil ich jetzt plötzlich anfange, konkreter darauf zu achten.
So. Ja, aber ich glaube, dass eben wir sind so an so einer Zeitenschwelle, wo es, glaube ich, noch sehr wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass man eben auch mit einer Entscheidung irgendwie eine Rezeption hervorruft von gleichberechtigt Mann und Frau sprechend und sichtbar oder eben nicht. Und mir fiel gerade, das passt gar nicht so ganz genau, aber trotzdem teile ich den Gedanken mit. Ich glaube, dass der Ball sozusagen einmal natürlich bei Männern liegt, die entscheiden müssen, mit welcher Brille gucke ich drauf. Und wenn man sich für den Mann entscheidet, wunderbar, aber irgendwie, dass man das auf dem Schirm hat. Und genauso aber auch der Ball sozusagen bei uns Frauen, Dinge einfach auch mutig zu beginnen und sich vielleicht auch da und dort zu trauen. Also ich bin gerade kürzlich diese Woche über ein Angebot, also wir gestolpert, klingt so doof, aber wir haben ein Angebot bekommen, dass es Ruth Bernhardt oder wie auch immer man sie dann aussprechen möchte, in Berlin geboren, 1900, weiß ich nicht, 4 oder irgendwie so. Und die hat ja vor allem ganz viel nackte Frauen fotografiert. Das sind diese berühmten Torso, also wirklich nur Brust, Bauch, Nabel, Scham, also auch total irgendwie abstrakt. Und dieses, wie geht auch die Frau als Fotografin mit dem Akt um? Und eben dieses Bild von der Mann, der dann das Körperbild Frau inszeniert. Es gibt so viele auch Frauen, die gerade so jemand quasi qua Geburtsjahr, wo man so denkt, wow, wie kam sie darauf? Wie toll und wie besonders. Und dass man da als Frau sich, glaube ich, auch immer wieder selbst irgendwie challengen muss und sagen muss, wie gehe ich damit um in meiner Arbeit, welchen Blick habe ich und wo sind vielleicht so Grenzen aufzubrechen oder sowas. Das finde ich äußerst spannend und eigentlich lande ich wieder nur bei der Feststellung, wie toll Fotografie ist, weil das so viel abbildet von dieser Gesellschaft, in der wir uns selbst über dann die Eltern, Großeltern, weil es nun mal noch nicht so alt ist als Medium, dass man sich da irgendwie so viel, was so Zeitgeist, aber auch eine Rückschau, ohne jetzt zu sagen vor 500 Jahren, angeht, dass das ein tolles Medium ist, so finde ich, zu Reflexion und ein bisschen verstehen, wo man manchmal herkommt und wie so quasi verschiedene Mosaiksteinchen dann ein Bild ergeben können, weil das so sehr klar gesellschaftliche, gedankliche, soziale Stränge abbildet.
Da schließt sich da kommt eine Frage ins Gespräch, die natürlich wieder mit deiner Position auch bei Griesebach zu tun hat. Weil du selber sagtest, ne, es gibt auch eben diese Aktfotografie auch mal von einer Frau, mal von einem Mann. Es ist ja, ich behaupte das jetzt einfach mal, auch dazu habe ich keine Statistik, ich quatsch ja nur, ich bin ja kein Statistiker, dass auf Magazincovern immer noch so ein bisschen dieses, wenn da eine nackte Frau drauf ist, verkauft sich das besser. Also dieses Male-Gaze-mäßige, da ist eine nackte Frau drauf. Ist das bei Auktionen ähnlich oder geht es bei Auktionen, ist das ein Publikum, wo es nicht nur darum geht, was abgebildet wird, sondern nur, wie der Wert dieses Werkes einzuschätzen ist? Also wäre es so, wenn man sagt, ne, wenn man Arbeiten hat, wie die du gerade genannt hast, dass man sagt, ah ja, das ist eine nackte Frau, will ich auf jeden Fall haben? Oder ist es einfach so, nee, da spielt Nacktheit keine Rolle oder der Akt keine Rolle, sondern da geht's um den Wert des Bildes.
Also ja, ich würde eher dem Letzteren zustimmen, obwohl eben nicht Wert als Preis nur, sondern Wert mit dem künstlerischen Wert durch den Fotografen, die Fotografin, die dahinter steht. Also wir haben schon, sage ich mal, viele nackte Frauen leider nicht verkauft, wo man so sagen würde, das ist doch so erotisch, das muss doch einige ansprechen. Und es hat sich jetzt nichts getan. Also ich glaube, das ist eben auch wieder dieses Interessante, wenn man so sagt, die nackte Frau auf dem Magazinheft ist sozusagen reizvoll und man bleibt irgendwie dran hängen, liest sie, kauft sie eventuell, und die nackte Frau in der Auktion verkauft sich nicht immer, weil es tatsächlich dann doch noch eben diesen Mehrwert gibt und irgendwie ums Ganze geht. Natürlich muss man jetzt sagen, gibt es, wenn wir jetzt sagen, ich weiß nicht, Araki-Fotos, wo man weiß, das ist eine bestimmte Art von Gruppe, da geht es um Araki, da geht es um so, aber da geht es auch darum, dass die selbstbewusst mit Bondage-Szenen an der Wand leben, und das ist dann so eine, auch eine Gruppe, eine Käuferschaft, genauso wie man sagt, er oder sie sammelt dezidiert Ränger. Aber die nackte Frau verkauft sich jetzt nicht unbedingt wie warmes Semmeln.
Ne, das hätte mich jetzt, fand ich nur, interessante Verbindung.
Ja, ist interessant. Ich muss immer sagen, ich finde es so absurd, wieder nur ein komischer Gedankensprung, dass irgendwie nackte Frauen auf Instagram Äpfelchen oder Blumensymbole vor ihren Nippeln haben, aber der nackte Mann, also weil ich immer für Griesebach ja viel auch poste aus den Auktionen, und natürlich haben wir auch mal den nackten Mann von Mapplethorpe oder so, kein Problem, der nackte Mann, den darf ich posten, aber meine arme Brust wird zensiert. Das finde ich wirklich, also nicht meine, aber eine aus der...
Das wird schräg, immer wieder.
Eine aus der Auktion. Und da zum Beispiel denke ich mir so, danke für den Weltfrauentag, aber könnten wir irgendwie mal das klarziehen für die Richtlinien auf, naja.
Ja gut, das ist halt ein amerikanisches Unternehmen, und da ist ja sowieso alles ein bisschen schräg, was die Moraleinstellung zu bestimmten Dingen geht. Also ansonsten ist Instagram tatsächlich, meine Theorie, die äußere ich jetzt hier ganz vorsichtig, ist, dass Instagram irgendwann auch durchsexualisiert ist, weil das in allen Bereichen stattfindet. Ich glaube, dass das, also ich weiß nicht, woran das liegt, wenn ich bei mir auf die Suche gehe. Ich weiß nicht, was das für ein Algorithmus ist, der mir Sachen anzeigt, wo ich denke, was wird mir da, also es gibt da gerade so Yoga-Dinger, wo du davor sitzt und denkst, ey, sorry Leute, es mag eine Zeit gewesen sein, da hättest du sowas auf einer verdammten Pornoseite gefunden, und das läuft so bei Instagram durch, das ist echt schräg. So, und da wird aber nicht zensiert, das finde ich ganz seltsam. Es wird tatsächlich die reine nackte Haut zensiert. Und dann aber auch, glaube ich, zum Großteil über einen Algorithmus, was ich so...
Total schräg.
Das ist echt komisch. Finde ich ganz komisch auch. So, und bei Männern nicht. Das ist so... ich verstehe es auch nicht.
Aber weißt du, was ich da noch mal reinwerfen kann, was irgendwie sehr interessant ist zu diesem Thema, auch so Männerblick auf Frau und andersrum vielleicht in der Fotografie. Wenn man so an jemanden denkt wie... den Fotografen Belloc, der vor allem ja dann eigentlich nur bekannt wurde, weil Lee Friedlander diese Glasnegative, die aus dem Jahr 1910, 11, 12 ungefähr stammen, fand und die dann entwickelt hat. Und das sind Fotos von Prostituierten aus dem Rotlichtmilieu, ich meine Chicago, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Das ist so aufregend, weil das sind quasi irgendwie gar nicht jetzt so posende Frauen, sondern die sind so ganz selbstbewusst. Und es gibt so eine berühmte, die hat so einen Ganzkörperanzug
War das gerade irgendwo?
Sieht aus wie beim Sonnenbad. Ich habe das auch mal gepostet.
Ach, dann habe ich das bei dir gesehen.
Wochen. Bei Frankel Gallery Ausstellung vor einigen Monaten, und ich bin dann irgendwie über ein Fotobuch, wo das drin war, drüber gestolpert und habe dann gesehen, oh, das gab sogar diese Ausstellung mit Deborah Bell in New York und Frankel Gallery in Kooperation, und habe mich da, ich muss sagen, so verliebt, weil das ist ein Mann, der in dieses Rotlichtmilieu geht zu einer Zeit, wo eben Frauen ja wirklich gar nichts zu melden hatten, und plötzlich triffst du diese Randfiguren, und ich will jetzt nicht Prostitution verherrlichen, aber so wie die auftreten, diese Damen, und das natürlich auch noch mit dem Blick irgendwie von heute darauf, die sind solche gelassenen, starken, lustigen Frauen irgendwie, dass man so denkt, ist das irre, was man auch manchmal so für wieder so Meta-Ebenen aufziehen kann und durch dieses 50 Jahre eigentlich lagen die Negative da und plötzlich werden die wiederentdeckt und sind, also das finde ich so einfach sehr interessant bei diesem ganzen, wer sieht wen wie, Frau, Frau, Mann, Mann und andersherum. Und das ist sicherlich auch, wenn man so in Richtung, ich kenne mich leider in so Gender Theories zu schlecht aus an Universitäten, wie die das lehren, aber ich glaube, wenn man das mal verbinden würde mit der Quelle Bild, Foto, dann macht sich da auch eine tolle Reise auf. Also Diane Arbus hat Transvestiten fotografiert, wissen wir alle, und heute reden wir die ganze Zeit über bi und binär und dies und wie fühle ich mich, und das ist irgendwie 40 Jahre her und sie hat das aufgenommen und ja auch alle gezeigt, mutig und groß.
Ja,
und
aber man muss dazu auch sagen, dass solche Sachen immer, also aus meiner Position heraus, bei einem Publikum ankommen, für die das sowieso alles kein Thema ist. Also du, das kommt ja hauptsächlich, wenn man jetzt sagt, ne, die Arbeiten, die Diane Arbus gemacht hat, oder meinetwegen auch Nan Golden, das kommt bei einem Publikum an, da rollt keiner mehr mit den Augen oder denkt keiner, was ist denn hier los, sondern er so, ja, das ist halt die Welt, und da wird sich bei einem bestimmten Publikum auch die Welt über diese Bilder erschlossen, und die wurden auch angenommen. Dagegen habe ich jetzt eher das Gefühl, dass sowas viel mehr in die Öffentlichkeit getragen wird. Also, dass das ein bisschen aus diesem Kreise der, sagen wir mal, Kunstwissenden, wenn ich sie mal so nennen kann, ein bisschen rausgetragen wird und dass solche Arbeiten auch einem größeren Publikum plötzlich gezeigt werden. Wohingegen ich, das, weil du gerade eben Araki sagtest, Araki ist natürlich auch eine extreme Form davon, weil wenn man nicht versteht, was er gemacht hat, also der hat ja auch vor diesen ganzen Fesselbildern, wenn man sie so nennen kann, auch noch andere Sachen gemacht, ne? Also sehr schöne, und sehr, die Reise mit seiner Frau, die dann ja gestorben ist, und also die Hochzeitsreise. Das wirkt auf viele nicht direkt als Kunst. Also wenn ich das meiner Mutter geben würde, so Klassiker, die würde das nicht verstehen. Die würde das auch, die würde sagen, warum fotografiert der nackte, gefesselte Frauen? Also das ist ein solcher Sonderfall, das ist, glaube ich, schwer zu transportieren einer Allgemeinheit. Dann gibt es immer die Leute, die sagen, was ist denn daran Kunst? Das sind ja nur gefesselte Frauen. So, dabei doppelt sich das ja. Einmal diese Fesselkunst, die...
Kinbaku
oder sowas. Genau. Und dann eben noch seine Fotografie. Interessante Zusammenkunft eigentlich. Ich habe kein einziges Araki-Buch, fällt mir gerade ein.
Da kann ich mich ja mal drum kümmern. Und wenn du schon nicht bezahlt wirst für solch tolle Projekte machen, dann kann ich dich ja mal mit einem Gruß...
Perfekt, genau da. Okay, mach's gut.
Aber
tschüss.
Was ich, abgesehen von der gedanklichen Notiz meines Präsentes an dich, auch irgendwie spannend finde, ist, was du gerade angebracht hast mit diesem, es ist immer noch, hat immer wieder diese, wie soll ich sagen, so eine Art von Gruppe, ich nenne die jetzt mal elitäre Gruppe, weil sie eine geschlossene Gruppe sein kann, die sich sowieso mit XYZ beschäftigt. Und das, glaube ich, ist eben auch was Tolles. Ich habe dir schon bei der ersten Folge gespeichert, mache ich jetzt wieder, was du leistest mit diesen Gesprächen, was viele Kollegen und Persönlichkeiten irgendwie versuchen, und es ist so schwer, dass man sagt, das gehört uns alles, das ist irgendwie unser gesellschaftlicher Diskurs, unser Wissen, das ist das, worauf wir uns alle irgendwie beziehen können, und wir müssen sehr viel dafür tun, dass das eben nicht nur in dieser Bubble ist von irgendwie coolen Kunststudenten und hippen Sowiesos und wissenden Experten, sondern dass man das immer mehr teilt und dadurch auch das Gefühl hat, dass gehört einem, und dann, glaube ich, auch wieder sozusagen pathetisch gesagt, erfüllt Kunst auch irgendwie die Funktion, nicht nur absolut Teil von Leben zu sein, sondern eben auch Gutes zu tun und zusammenzubringen. Und das fällt mir da gerade ein, weil dieses Bubble-Elitenthema ist natürlich eins, was mir auch sehr oft begegnet, weil natürlich auch, wenn man sagt, es hat was mit Preisen zu tun, dann schließt das natürlich manche ein und noch mehr Leute aus. Und das ist sowas, was ich jetzt nicht total leugnen kann, weil natürlich das irgendwie eine Rolle spielt. Andererseits dieses Kommen und sich Dinge ansehen und sie zu seinem eigenen machen, ohne dass man sie besitzt, ist ja eine andere Möglichkeit. Und dann eben auch interessant, wenn wir vorhin sprachen über Datierung von Fotos, wenn man einfach sagt, ich liebe bestimmte Motive, habe ich ja auch die Chance, nicht nur diesen Podcast mit dem Namen zu hören, sondern die Motive auch als Modern Print und so weiter zu kaufen. Das heißt, andere Bedingungen, aber vielleicht immer noch ein tolles Bild und ich kann es mir in meinen Flur hängen. Und das mag ich auch gerne an der Fotografie. Mhm. Ist ein Teil, der Verwirrung stiftet, weil man so denkt, oh Gott, was ist jetzt das wieder und wieso ist das so günstig und das andere so teuer? Aber eigentlich auch irre demokratisch in sich selbst angelegt.
Ja.
Mag ich auch.
Mhm. Oh, das, jetzt hast du schon wieder so viel gesagt, da schließt sich schon wieder so viel an.
Du weißt doch, wir machen das ja jetzt unendlich.
Ja, 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 sehr gut. In den regelmäßigen Abständen. Es ist, weil du gerade eben sagst, ne, die Studierenden, wenn man sie jetzt allgemein nimmt, sehe ich ja sogar gar nicht als die Gruppe, bei der das abgeschlossen ankommt, sondern im besten Fall sind die dann ja die, das ist ja wie so eine Hypertext-Struktur, die sind ja eigentlich, wären das ja diejenigen, die nichts anderes machen als das, was wir jetzt hier auch machen, sondern die sollten es ja eigentlich auch alles weitertragen. Und irgendwann muss das in so einen gesellschaftlichen Konsens übergehen. Da gibt es natürlich innerhalb der Kunst oder bleiben wir in der Fotografie Positionen, die sind schwerer zu begreifen, auch für den Außenstehenden, weil sie nicht einzuschätzen sind. So, da gibt es die klassischen Beispiele, dass Leute nicht verstehen, wie Andreas Gursky funktioniert. Es geht nicht darum, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sondern auf welchen Stellenwert das hat, was er tut oder was die Bechers gemacht haben, um mit so prominente Beispiele zu nehmen. Aber umso mehr man das wiederholt, glaube ich, das ist so ein simples Prinzip, ne? Einprägung durch Wiederholung. Man wiederholt einfach immer wieder die Leute, es gibt Kunst, die sieht so und so aus und es gibt Fotografie, die besteht aus diesen Inhalten. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, anstatt einfach nur zu sagen, nee, das ist keine Kunst oder das ist Kunst, was eigentlich eine alberne Haltung ist, sondern eher beschäftigt euch damit, worum es da geht, weil am Ende spielt es keine Rolle, was das ist, sondern nur, was euch das mitteilen möchte oder was euch derjenige mitteilen möchte, der es produziert hat. Und da würde ich auch die Studierenden sehen, also die zukünftigen Produzenten oder Arbeiter im Kunst- oder Fotografie-Kontext, die das auch weitertreiben. Das heißt, es wird immer weitergetrieben. Das sind gar nicht nur reine Empfänger, die nur Inhalte empfangen, sondern das sind diejenigen, die das verwandeln und im besten Falle wieder irgendwo hintragen. Und das sollte so weiterlaufen. Deshalb, natürlich sind wir jetzt am Ende bei dieser Diskussion, ne, der geschlossenen Museen und so, was auch komisch ist, aber das ist eine andere Diskussion. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, natürlich, weil wir unsere Zeit ist immer begrenzt, aber am Ende endlos. Du hast gerade eben nochmal wieder, wir kommen bei jedem Gespräch am Ende auf den gleichen Punkt zu sprechen, nämlich was hänge ich mir zu Hause an die Wand? Also wo wird die Kunst wieder privat? Die Kunst, wir reden schon wieder nur zu sehr über Kunst, ich will nur über Fotografie reden.
Ja, Foto, ich habe so viel extra mir Mühe gegeben, Foto und nicht.
Ja, yeah, ich weiß.
Du dir auch, wir sind recht fotoesk.
Genau. Was also, bleibt an der Wand? Weil das ist ja der privateste Moment, den du mit Fotografie eigentlich haben kannst. Entweder weil, wenn du dir in Ruhe ein Buch anguckst oder wenn die Fotografie bei dir zu Hause einen dauerhaften Platz bekommt.
Meinst du jetzt, dass ich dir sagen soll, was hier an der Wand dann ist oder dass?
Nee, das hast du letztes Mal schon angekündigt. Also das hast du letztes Mal schon mitgeteilt.
So
ich fand es interessant,
bin,
dass wir wieder bei der Fotografie im Privaten bin.
Ja, überrascht bin, dass ich da so auf Porträts abfahre. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich glaube. Also sagen wir mal so, um sehr bei der Fotografie zu bleiben, ist die Frage schwierig, weil das, glaube ich, alles betrifft, was man sich zu Hause hinhängt oder auch hinstellt und mit dem man lebt. Ich denke, dass diese, also alles, was einen umgibt, im Idealfall eine Geschichte noch mit sich bringt, die eingeschrieben ist ins Werk, aber auch in natürlich, wann hat man es vielleicht gekauft und wer hat es dir geschenkt oder solche Sachen. Und dass man immer auch wieder sieht, also wenn sich jemand zum Beispiel bei uns vorstellt und sagt, ich habe die und die Fotografien geerbt oder ich habe sie mir dann und dann gekauft, dann merkt man eben, ohne jetzt wie so eine Märchentante zu klingen, aber wenn es sich um Privatpersonen handelt und jetzt nicht irgendwie Händler sind, die das natürlich mit Abstand sehen, dann hat es immer auch was mit so einer inneren Rührung. Also dann blitzen irgendwie die Augen, weil man hat ja eine Geschichte zu dieser Fotografie. Und das ist etwas total Schönes, was auch den großen Unterschied ausmacht, glaube ich. Also man kann auch an einem Pullover hängen, gar keine Frage. Und die haben wichtige Geschichten. Aber es ist natürlich schon, also Kunst oder Fotografie, Fotografie und Kunst, das ist etwas, was anders ist als jeder andere Gegenstand, jedes Objekt, was man sonst so haben kann. Und es hat eine eigene Kraft und das ist total schön, damit zu arbeiten und den Menschen zu begegnen, die sich von etwas trennen oder die was finden.
Hm. Siehst du, ein schönes Schlusswort. Das war super. Da fehlt mir, brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ja. Ich glaube, das war's, oder? Müssen wir aufhören? Wir müssen zeitlich, ne?
Ja, es ist leider so, aber vielleicht auch, weil ich gar nichts mehr noch Schöneres heute sagen könnte mit dir.
Es macht ja, so das Spaß, war genau, sag ich ja, ist
verlockt das weiterzumachen und alles andere hinter mich zu werfen. Podcast ja, für immer.
Podcast, ja, wir lassen es einfach laufen. Wir arbeiten jetzt weiter und lassen es einfach nebenbei aufnehmen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich nur so Tastaturgeklapper. Nein, natürlich vielen herzlichen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast.
Und schon wieder habe ich weißt du, was ich noch sagen Minuten wollte? Gesprochen. Ich ja. auch. Ich fühle mich auch, als waren es nur 7,5 oder so. Ja. Aber ich wollte noch, und zwar nicht, um Werbung zu machen für die Griesebach-Auktion, sondern ja. ich wollte eigentlich nur Folgendes sagen, was trotzdem klingt wie Werbung. Wir machen im Sommer zum ersten Mal nicht nur eine Live-Auktion, wo man in den Saal käme, sondern auch eine Online-Foto-Auktion. Einfach, um das auch mal auszuprobieren. Und ich glaube, was ich toll finden würde, wenn das ganze Internet-Auktionswesen hilft, dass sich viel mehr Leute, also im Kontext dieses Eliten-Talks eben, trauen, wer auch immer sie sind und wo auch immer sie sitzen, einfach mal drauf zu klicken und zu merken, es passiert gar nicht so viel Schlimmes.
Ja, was weißt du, was ihr dabei habt?
Ja, also wir haben ein bisschen Man Ray, wir haben ein bisschen Lindbergh, wir haben einen schönen Avedon Print, der einem Buch beigegeben war. Wir haben wahrscheinlich Russ Meyer, der ja auch ein lustiges Frauenbild inszeniert hat. Und auch Renger, also eine Mischung aus klassischer Fotografie und natürlich auch Farbfotografie. Ein bisschen, sage ich mal, so auf der Spur von verschiedenen Promis. Es gibt Marilyn Monroe beim Café im Bett. Es gibt eine wahnsinnig schöne Juliette Gréco. Also auch wir testen uns da mal ran, was der Online-Foto-Fan vielleicht für sich so entdeckt. Und im Katalog haben wir, sage ich mal, noch mehr so spezial Bereiche, die dann auch zum Teil Texte haben, die das nochmal ein bisschen so erklären. Ich bin gespannt.
Okay, wann ist das?
Ehrlich gesagt, um mich ein bisschen sympathischer zu machen, ich habe das Datum vergessen. Also die eine Auktion ist auf jeden Fall am 9.6. und die Online-Auktion ist auch irgendwann im Juni. Ich glaube Mitte, Ende Juni.
Okay. Okay. Ja. Gucken wir mal, wo wir das, wann wir das mitteilen können. Ich muss mir das dann notieren.
Ja.
Finde ich aber gut. Rengapatsch interessiert mich. Mal gucken, vielleicht habe ich bis dahin Geld oder ich habe das Araki-Buch verkauft, was du mir schickst.
Stimmt. Dann
kaufe ich mir dafür einen Rengapatsch.
Ich fälsche dann seine Widmung und ja, dann ist es vielleicht auch mehr wert.
1A, das muss ich jetzt aber wirklich rausschneiden.
Stimmt.
Mit Ansage. Diandra, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir und danke, dass du das machst und es macht sehr viel Spaß.
Ja, das finde ich auch. Ja. Mir fällt immer noch ganz gut.